Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sommerfolge von Cosmic Latte. Mir wieder dabei Jana. Hallo Jana.
Hallo Eva, grüß dich.
Hallo. Wir bestreiten ja den Sommer mit ganz tollen Postkarten aus den unterschiedlichsten Urlaubsdestinationen. Diesmal hast du uns etwas, hoffentlich, natürlich hast du uns was Spannendes mitgebracht.
Ja. Selbstverständlich.
Ziehe diese Aussage zurück. Ja. Und ich bin schon ganz gespannt, was für eine Destination du dir ausgesucht hast und vor allem, welche Geschichte du uns da mitgebracht hast.
Also es ist auf jeden Fall eine abgefahrene Geschichte.
Ich war
bei der Recherche immer wieder. Ich wusste schon, okay, das wird ein bisschen wild, aber dass es so wild wird, wusste ich nicht.
Wow, okay.
Es ist vielleicht jetzt auch nicht die Standard-Sommer-Destination. Ich kann mich erinnern, dass ich da aber mal mit meiner Familie war. Und zwar geht's um Dänemark. Warst du schon mal dort? Hast du da mal Urlaub gemacht?
Naja, das zählt alles schon fast nicht mehr.
Ist so lang her.
Ja.
Also bei mir ist es auch sehr lang her. Also ich war damals ganz klein und es ist bestimmt 25 Jahre her. Und es ist mir so in Erinnerung geblieben, weil meine Eltern aus irgendwelchen wahnsinnigen Gründen damals diese Reise so halb finanziert bekommen haben von einem Familienmagazin. Also die haben irgendwie, die sollten Fotos machen und halt einen Reisebericht schreiben. Ich weiß nicht, wie die dazu gekommen sind, später und vorher nie wieder gemacht. Meine Eltern sind auch keine Schriftsteller oder Autoren oder so, ich weiß es nicht. Aber war ja natürlich eine nette Gelegenheit wahrscheinlich. Das Problem war nur, dieses Magazin sollte eben im Sommer erscheinen, also es sollte einen Sommerurlaub anteasern, aber wir waren zu Ostern da.
Ja, das ist klar, dass ihr früher dort sein müsst. Ja.
Genau. Und zu Ostern ist Dänemark ein bisschen windig und kalt und nicht so sommerlich.
Habt ihr das so richtig eine Rundreise gemacht?
Wir hatten, glaube ich, so ein kleines so ein Strandhäuschen fast schon gemietet. Mhm. Und also es war total schön, aber es war echt kalt und windig. Und ich weiß noch, dass meine Eltern immer, sobald irgendein Sonnenstrahl rausgekommen ist, mussten wir alle uns an den Strand setzen in Badeklamotten und so tun.
Mit Fotos machen.
Genau. Okay. Also es war auf jeden Fall wilder Urlaub. Ich erinnere mich, dass wir ganz viel Drachen haben steigen lassen. Ich habe dann dort einen heißgeliebten Sendung mit der Maus Drachen bekommen, der mir dann noch irgendwie Jahre begleitet hat. Ich verbinde damit so ein bisschen was mit Dänemark als Urlaubsdestination.
Aber wart ihr in Kopenhagen auch? Also habt ihr das so?
Wir müssen kurz in Kopenhagen gewesen sein, aber ich erinnere mich überhaupt nicht dran. Also da war ich zu klein.
Ich war in Kopenhagen, aber ich habe da nur ganz, also wirklich ganz
nebulöse
Erinnerungen. Ja, ich kann mich da an die Meerjungfrau erinnern, also diese berühmte
Figur. Sitzt da,
Die sitzt ja dort und ein bisschen an den Hafen, aber es ist alles sehr.
Es ist bei mir auch ein bisschen nebulös, aber ich verbinde es halt mit ein bisschen windgepeitschten Dünen, würde ich sagen, ist so das erste Bild, was ich im Kopf habe. Jetzt nicht unbedingt ein Ort, den ich sofort mit der Astronomie in Verbindung bringen würde, aber es ist tatsächlich ganz viel spannendes astronomisches hier passiert. Grundsätzlich bin ich bei der Recherche erstmal auch drüber gestolpert. Dänemark ist ja auch ein Teil von Skandinavien und diese alte nordische Mythologie, die ist ja schon sehr verwurzelt auch in so astronomischen Ideen und unterteilte ja da die Welt in drei Teile: Asgard, Midgard und Hel bzw. Niflheim. Wer Marvel-Filme kennt, der kennt das auch. Also die Götter, die Menschenwelt und die Unterwelt. Und die sind alle eben verbunden durch was als kosmische Achse bezeichnet wird, und zwar durch den Weltenbaum Yggdrasil.
Mhm.
Auch aus Marvel bekannt ist wahrscheinlich der Bifrost, also diese Brücke zwischen Asgard und Midgard, die Götterwelt mit der Menschenwelt verbindet. Und es gibt teilweise Interpretationen, also diese ganze nordische Mythologie wird ja hauptsächlich aus einer Quelle gezogen, die Edda, dieses Schriftstück, was da überliefert ist. Teilweise wird eben der Bifrost in Verbindung gebracht mit den Polarlichtern, die natürlich in diesen Breitengraden sehr bekannt sind. Da ist mir dann auch plötzlich klar geworden, das stimmt natürlich, du hast eine ganze Kultur, die mit einem Himmelsphänomen groß wird sozusagen,
stimmt,
was man bei uns gar nicht so oft kennt. Ne? Also die Polarlichter, ganz, ganz große Bedeutung, auch bei den Ureinwohnern von Skandinavien, die Samen, die benennen, jetzt kommt meine bestimmt grauenvolle Aussprache von der samischen Sprache. Sie sagen zu den Polarlichtern Gufsasahat, Gufsasahat, glaube ich, das bedeutet übersetzt Lichter, die gehört werden können. Und ich weiß nicht, hast du Polarlichter mal live beobachtet?
Nein, leider noch gar nicht.
Ich auch nicht. Also es ist meine ganz große Bucketliste, ja, ein großer Punkt da drauf. Ja. Total. Weil es gibt ja tatsächlich Berichte auch von Menschen, die Polarlichter live beobachtet haben, dass man die hören könnte. Also dass es so ein Sirren oder Klirren gibt. Und jetzt gibt es erst seit kurzem tatsächlich wissenschaftliche Hinweise darauf, dass es tatsächlich keine Einbildung sein könnte, sondern dass Menschen tatsächlich durch elektrostatische Entladungen nahe am Boden, die durch die Polarlichter ausgelöst werden, Geräusche wahrnehmen können. Habe ich auch noch nie gehört davor. Aber
wahrscheinlich ein feines Gehör. Also ich glaube, ich würde es nicht
braucht
hören.
Man ein gutes Gehör? Ich wahrscheinlich auch nicht. Mein Gehör ist leider schlecht. Ich mir leider mit zu lauter Musik, glaube ich, irgendwann zerschossen in meinen Teenagerjahren. Also natürlich in der skandinavischen Astronomie-Mythologie sind die Polarlichter natürlich ganz große Protagonisten, gelten da auch dann natürlich als die Seelen von Verstorbenen, die dann tanzen. Oder dass man dann eben eine besonders gute Verbindung zu den Ahnen hat, wenn die Polarlichter am Himmel stehen. Ich hoffe sehr, wie du wahrscheinlich auch, dass ich eines schönen Tages diese Polarlichter auch selber mal sehen kann.
Ja, eigentlich wäre ja jetzt ein guter Zeitpunkt gewesen.
Ja.
Vom Sonnenzyklus her war ja jetzt das Maximum.
Es ist bodenlos. Ich war ja
letztes
Jahr im Februar war ich in Finnland.
Oh, ah ja, stimmt.
Extra deswegen. Ja, genau. Und sie waren auch da. Ich habe es gesehen. Der K-Wert, K-Index, der das anzeigt, war wahnsinnig hoch. Aber es war halt die ganze Zeit bewölkt. Also wir haben halt kein einziges Wolkenloch erlebt.
Kein Glück gehabt.
Aber nein. Aber irgendwann hoffe ich, dass ich sie nochmal erwische. Genau, das ist so ein bisschen die ersten paar Sachen, auf die ich so gestoßen bin, als ich mir dachte, ja, Skandinavien könnte ja irgendwie ganz spannend sein. Und dann habe ich angefangen zu gucken, okay, was gibt es denn dann wirklich dann später, so in dieser Blütezeit auch der Astronomie, an skandinavischen oder dänischen, jetzt eben konkret Hauptdarstellern in der Forschung. Und vielleicht fällt dir ja auch schon ein Name ein, der ist, glaube ich, so der berühmteste astronomische Däne.
Ich glaube, ich kenne nur einen.
Genau.
Ich glaube, das ist der.
Wahrscheinlich ist es der.
Es handelt sich
natürlich um Tycho Brahe.
Ja.
Tycho Brahe ist 1546 geboren, ist sozusagen ein bisschen vor der großen Revolution gekommen, die Galileo Galilei ausgelöst hat mit seinem Fernrohr. Also das ist wirklich ein Wahnsinnsding, was man sich vor Augen führen muss, dass Tycho Brahe all seine Beobachtungen, seine Messungen ohne Fernrohr gemacht hat.
Ja.
Gab es nicht. Der ist berühmt geworden, weil er wahnsinnig gute Daten genommen hat. Und zwar, der hat die Positionen von Sternen auf bis zu eine Bogenminute genau berechnet. Das ist ein 60stel Grad. Das ist 5 bis 10 Mal besser als seine Vorgänger. Also Wahnsinn, dass der das ohne Fernrohr gemacht hat. Ich verstehe gar nicht, wie das gemacht hat. Ich habe dann geguckt, also er hat ganz verschiedene Instrumente genutzt, sowas wie Amillarsphären, glaube ich, heißt. Das sind diese großen Ringe, die so ineinander greifen. Das kennt man manchmal, werden die, glaube ich, so als Requisiten benutzt, wenn irgendwas sehr mathematisch, technisch aussehen soll, aber noch so ein bisschen altertümlich. Wie so ein Globus. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Himmelsringe, genau. Sextanten hat er verwendet und so weiter, aber kein Fernrohr.
Quadranten, Mauerquadranten oder wie?
Genau, Mauerquadranten, all solche Sachen. Also Tycho Brahe eben ein dänischer Aristokrat, der sich sehr früh eben schon auch für die Astronomie und für diese genaue Messung interessiert hat. Und er hatte dann Unterstützung vom dänischen König Friedrich II. Der hat ihm im späten 16. Jahrhundert seine eigene Sternwarte gesponsert. Oranienburg, übersetzt ist das Himmelsschloss auf der Insel Sven. Sven, glaube ich, spricht man das aus. Und das war dann damals das modernste Observatorium der Welt. Da konnte sich Brahe komplett austoben, hat eben seine ganzen Instrumente aufgebaut. Er hat von dort aus auch tatsächlich die Supernova von 1572 beobachtet. Und das war so ein ganz signifikanter Punkt, der das Weltbild auch der damaligen Astronomie erschüttert hat. Denn laut Aristoteles ging man immer noch davon aus, dass es so zwei Sphären gibt im Kosmos. Sublunar und supralunar. Also alles über und unter dem Mond sozusagen, da war die Trennung. Und alles unter dem Mond, also sublunar, da darf es Veränderung geben, da gibt es einen konstanten Wandel Aber supralunar, also über dem Mond, war man der Meinung, der Himmel ist unveränderlich. Der ist ewig und vollkommen. Und diese Supernova eben von 1572, die hat dieses Weltbild erschüttert. Und man hat gemerkt, um Gottes Willen, da verändern sich ja Dinge. Damals noch eben Supernova als eine Entstehung eines neuen Sterns interpretiert worden. Aber die hat eben Brahe damals schon monatelang beobachtet. Der konnte auch zeigen, dass diese Supernova hat eine Parallaxenmessung gemacht, weiter weg ist als der Mond, also supralunar. Und damit dieses aristotelische Weltbild von der Himmel ist unveränderlich eigentlich nicht mehr gilt. Also eine ganz große Erschütterung. Brahe selber aber tatsächlich noch ein Anhänger des geozentrischen Weltbilds. Also war noch der Meinung, dass die Erde im Mittelpunkt steht. Das ist insofern spannend, weil er einen ganz berühmten Kollegen hatte. Ich weiß nicht, weißt du, mit wem Brahe zusammengearbeitet hat, der auch eine der Koryphäen in der Astronomie eigentlich.
Ich weiß ja nicht, ob du auf Kepler hinausspielst.
Es ist Kepler, genau. Natürlich.
Genau, ja, ja. Na, ich habe ja vor kurzem über Kepler erst gesprochen und das Weltgeheimnis. Genau. Und da ist natürlich Tycho Brahe auch aufgetaucht. Also weil er war ja dann bei ihm und Kepler hat ja dann die Daten von Tycho Brahe bekommen. Also er hat ja dann mit denen weitergearbeitet, weil die ja so genau waren. Ich wollte gerade auch sagen, dass bei Kepler und so dieses geo-heliozentrische Weltbild und so, das war alles noch nicht so durch. Ja, also es war ja bei
überhaupt nicht zu der Zeit.
Kepler war ja schon revolutionär, weil er ja für seine Berechnungen ja das Heliozentrische genommen hat. Mhm. Ja, also das war auch nicht selbstverständlich.
Absolut nicht. Und die beiden hatten da auch so ein bisschen Reibereien. Die hatten eh so ein bisschen Konflikte miteinander. Ich habe es auch erst nachlesen müssen. Keplers Gesetze, die er dann aufgebaut hat, also seine große Revolution sozusagen, hat erst nach Brahes Tod stattgefunden, weil er erst nach Brahes Tod wirklich kompletten Zugang zu seinen Daten hatte.
Genau.
Tycho Brahe war da so ein bisschen, wollte die nicht so richtig raus. Rücken, war eben so ein Aristokrat. Kepler selber kam ja aus bürgerlichen Verhältnissen. Die beiden waren jetzt nicht die allerbesten Freunde, aber haben trotzdem zusammengearbeitet. Und zwar damals schon in Prag, denn es gab dann einen Wechsel des Königs in Dänemark. Da kam dann Christian IV. Und der war überhaupt kein großer Fan der Astronomie mehr. Und hat,
das wollen wir aber
so
nicht.
Wie es eben sein kann. Das wollen wir aber nicht. Das hat sich Tycho Brahe auch gedacht. Empört, dann hat er Dänemark verlassen, als man ihm keine Unterstützung mehr geboten hat. Das Observatorium Oranienburg wurde auch 1601 tatsächlich zerstört. Also es existiert heute auch nicht mehr, noch nicht mal mehr als Museum. Und dann ist er eben nach Prag gegangen an den Hof dort, weil dort ein Monarch saß, der doch noch interessiert war an der Astronomie und hatte dort eben auch Kontakt zu Kepler gehabt und muss ein traditionsbewusster, großer Exzentriker gewesen sein, dem Kepler nicht so ganz in den Kram gepasst hat. Also Kepler hat wohl mal gesagt, Tycho hat die Daten, ich habe die Ideen, Gott hätte sie einem von uns geben sollen.
Ja.
Also das zeigt so ein bisschen, dass die beiden gewisse Probleme miteinander hatten. Aber Brahe muss auch nicht ganz einfach im Umgang gewesen sein. Es gibt ja diverse Geschichten über ihn. Er hat 1566 seine Nase verloren in einem Degenduell in Rostock. Und Grund dafür muss angeblich ein Streit mit einem anderen dänischen Adligen gewesen sein bezüglich einer mathematischen Formel oder vielleicht auch, wer von den beiden der bessere Astronom sei. Und Brahe trug seitdem eine wahrscheinlich aus Metall bestehende Prothese und es gibt die Geschichten, dass er also für jeden Anlass eine eigene Prothese gehabt hätte. Also je feierlicher, desto vornehmer
dann auch das.
Genau.
Das Näschen, ja.
Das Näschen auch. Und dann kommen so ein bisschen die Geschichten, von denen ich bisher nichts wusste. Er hatte auf der Insel Fenn, wo er noch, als er noch das Observatorium dort hatte, ein Haustier. Und ich weiß nicht, ob du jemals davon gehört hast, welches etwas exzentrische Haustier könnte sich ein Däne halten?
Ich habe keine Ahnung.
Auf einer Insel.
Wenn du schon so anfängst, ich weiß es nicht, ein Elefanten, ich weiß es wirklich nicht.
Ja, fast. Er hatte einen zahmen Elch, der bei ihm gewohnt hat. Und pass auf, der hat wohl bei einem Fest zu viel Bier getrunken.
Also
man hat den Elch, man hat den Elch mit Bier gefüttert. Und dann ist der Elch eine Treppe hinuntergestürzt und gestorben.
Okay. Was für eine tragische Geschichte.
Grauenvoll. Also ich dachte mir, das kann sich auch keiner ausdenken. Das ist so seltsam. Und was ich auch noch lesen konnte, war, dass Brahe wohl einen Hofzwerg in Anführungszeichen, also muss irgendwie ein kleinwüchsiger Mensch oder vielleicht auch nur ein sehr kleiner Mensch gewesen sein mit dem Namen Jeppe, und dem er hellseherische Fähigkeiten zuschrieb,
weil sich
beschäftigt hat. Ja, genau. Und der hat einerseits schon so ein bisschen zur Unterhaltung beigetragen, aber es ging dann schon auch darum, was der vor Vorhersagen macht. Und daran hat sich dann auch Brahe wirklich auch stark orientiert. Also er hatte da auch so eine etwas abergläubische Ader. Ja. Und skurril ist auch sein Tod. Brahe starb 1601 am Hofe von Kaiser Rudolf II. In Prag. Und es hält sich ein Mythos. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, woran er am Ende gestorben ist.
Ja, da gibt es ja ganz viele grimme Geschichten. Und, also Mord und Totschlag und ganz viele
alles
Sachen.
Mögliche. Also die Krimi-Geschichten kommen hauptsächlich daher, dass man ihn 2010 und 2012 an anscheinend zwei separaten Zeitpunkten exhumiert hat und erhöhtes Quecksilber in seinem Körper gefunden hat. Und dann hielt sich eben dieser Mythos, dass er vergiftet worden sei. Vor allem eben gerade Kepler groß ins Visier als Verdächtiger kommt, der dann versucht hat, an seine Daten vielleicht ranzukommen. Aber es heißt, wahrscheinlich hat er irgendeine chronische Krankheit gehabt. Es gibt auch die schöne Geschichte, dass er bei einem Bankett, also an einem, wie spricht man das aus, Bankett, Entschuldigung. dass er auf Toilette musste, aber aus Höflichkeit nicht aufstehen wollte und dann an einem Blasensprung verstorben wäre.
Ja, so ein Blasenriss oder so. Ja.
Genau.
Ja, genau.
Also alles möglich, aber wahrscheinlich war es irgendwas Langweiligeres, Nierenversagen oder sowas ähnliches, an was man halt 1601 so gestorben ist. Aber es zeigt sich eben, er war definitiv einer der schillerndsten Figuren in der Astronomie, ein Meister der Beobachtungen und das Ganze ohne Fernrohr. Und da darf man sich vielleicht auch einen zahmen Elch halten, wenn man solche Qualitäten
hat. Schon sehr exzentrisch, oder?
Auf jeden Fall. Aber ich fand es total faszinierend und eben Grundlagen für Kepler, für diese Gesetze, die ja dann wirklich unser ganzes Verständnis vom Himmel verändert haben, die hat er eben geliefert. Hatte natürlich Glück, dass er immer wieder irgendwelche Monarchen gefunden hat, die ihn da finanziell unterstützt haben und hat sich eingebrannt in die Geschichte. Auf jeden Fall.
Ich finde es halt immer wieder auch erstaunlich, dass man sieht es ja bei ihm auch sehr deutlich, dass ja, wie abhängig die aber trotzdem von der Gunst eines Mäzens waren, ja,
total.
Der sie da fördert, der einen ein Schloss da quasi baut, ja, wo sie arbeiten können. Und wenn der dann weg ist, ja, das
ist Schluss, ja. Und dann wird es auch nicht nur, dass es einfach stehen gelassen wird, sondern es wird einfach direkt zerstört. Nein, das brauchen wir nicht mehr.
Ja, und das ist schon sehr radikal, also.
Ist radikal, ja. Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch immer die Frage, glaube ich, welche Ansichten vertrittst du und wo kannst du die denn äußern? Also ich meine, man weiß ja von Galileo, der durchaus noch später Ärger bekommen hat, weil er vom heliozentrischen Weltbild oder davon gesprochen hat, dass die Erde sich eben um die Sonne dreht. Das war sicherlich auch nicht so einfach. Ich habe so ein bisschen rausgelesen bei meiner Recherche jetzt, dass Brahe hat zwar dieses geozentrische Weltbild noch unterstützt, aber er hat, also man hat das beschrieben, als er hat Kompromisse gemacht, weil er wahrscheinlich selber verstanden hat, dass es nicht ganz so sein kann, dass die Erde da irgendwie still in der Mitte steht, weil wenn man so viele Beobachtungen macht, dann kommt man wahrscheinlich irgendwann auch drauf, dass das nicht so ganz...
Ganz kompliziertes System, diesen Epizyklen und
Kreisen
und Sphären, genau, ja, also das ist ja...
Hat man sehr verzweifelt versucht, sich dran zu halten. Auf jeden Fall. Aber dann sieht man natürlich auch wieder, dass trotz dieses ganzen Widerstands, ich meine, es hat gedauert und der ein oder andere ist dafür sicher auf dem Scheiterhaufen gelandet, aber dass diese reinen Beweise, eben diese Daten durchaus in der Lage sind, ein vorherrschendes Weltbild, einen Idealismus sozusagen auch mal auf den Kopf zu stellen und zu sagen, nein, es ist aber anders und wir haben es beobachtet. Und das ist eben nur möglich, wenn Leute solche Kleinstarbeit leisten und eben genau Positionen notieren und über Monate beobachten. Und da hat Brahe natürlich die absolute, in der Zeit auf jeden Fall, die absolute Königsdisziplin belegt, was das angeht.
Ich finde das auch immer bewundernswert. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich hätte, glaube ich, diese Ausdauer nicht diese Geduld und das alles. Ja.
Also da stundenlang in irgendwelchen, also Dänemark, wie gesagt, kalt auch, wenn es nicht gerade Sommer ist, in irgendwelchen Türmen zu hocken und sich das da genau akribisch alles aufzuschreiben, wäre, glaube ich, auch nicht ganz meins. Kepler hat es ja auch nicht gemacht. Also einerseits, glaube ich, hat er nicht die Mittel dazu gehabt, aber er war ja auch eigentlich eher so der Theoretiker, der sich das dann eben die Daten in seinem warmen Kämmerlein angesehen hat.
Ja, wobei da hat er ja auch, glaube ich, 5 oder 6 Jahre gebrütet über diesen Daten.
Über den Daten, ja, das stimmt.
Das ist ihm auch nicht über Nacht gekommen.
Nein, absolut nicht. Aber ja, das ist meine kleine Postkarte aus Dänemark.
Ja.
Ich hoffe, im Sommer nicht ganz so windgepeitscht, aber auf jeden Fall ein
bisschen der Abkühlung.
Ort, ein bisschen Abkühlung braucht es ja auch, genau.
Richtig.
Der Ort eines genialen, etwas exzentrischen beobachtenden Astronoms.
Ja, na, sehr spannend auf jeden Fall. Also ich mag diese Geschichten auch sehr. Also bin ich auch immer sehr leicht zu begeistern. Ja.
Total.
Vielen Dank. Ja. Ja, tatsächlich war das ja auch schon jetzt unsere letzte Sommerpostkarte.
Stimmt. Ja. Jetzt, wo die Temperaturen wieder kühler werden, kann man auch vom kühlen Dänemark irgendwann erzählen.
Bringen wir dann wieder weiter. Also es geht das nächste Mal dann auch wieder mit einer regulären Folge weiter. Und also nichtsdestotrotz, ihr habt jetzt alle auch einen hoffentlich sehr schönen, erholsamen Sommer gehabt. Das heißt, natürlich gilt unser Aufruf nach wie vor, wenn ihr auch spannende Destinationen habt, dann schreibt uns das gerne per Mail, einfach an kontakt@cosmiclatte.at. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit einen Kommentar hinterlassen auf unserer Webseite cosmiclatte.at. Und ja, natürlich freuen wir uns über Empfehlungen und Bewertungen, am besten natürlich 5 Sterne hinterlassen. Mhm. Und neben Postkarten gilt natürlich nach wie vor mein Last Call für Tour de France Panini-Sticker, wer noch Interesse hat.
Panini-Sticker!
Und wer sich auf andere Art und Weise bei uns bedanken möchte, der kann das natürlich gerne über PayPal machen und uns eine kleine Spende zukommen lassen oder ein Abo abschließen über Steady oder Patreon, da sind wir auch zu finden. Und ansonsten bleibt uns sozusagen, ja, wir hoffen, ihr hattet einen schönen Sommer und ja, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Regulär beim nächsten Mal.
Genau.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Ja, dass ich halt an Kopenhagen so keine Erinnerung habe, ist furchtbar. Aber ich war nicht einmal so klein. Also ich glaube, ich war schon so 12, 13, 14
okay,
oder irgendwie
aber
so.
Ist irgendwie
das ist echt
ja, aber
so
ich habe es auch
Bilder.
Gar keine Erinnerung mehr daran, weil ich weiß, dass wir da wahrscheinlich schon waren, aber ich würde auch gerne mal wieder hin. Also ich glaube, Dänemark ist auch
total
wirklich cool. Bad Kopenhagen ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Stadt, aber ja, das kann ich mich nur anschließen. Ich weiß nichts mehr davon.
Ja, ich finde das ganz komisch, also irgendwie so relativ
ausradiert.
Wirklich da aus der Erinnerung. Weißt du, dass ich dort war, aber ja, irgendwie nicht wirklich.